Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Es beginnt eine neue Woche. Es ist Montag, der 4. Juli 2022 und es ist unsere letzte Woche vor der Wach und wichtig Sommerpause. Anschließend ist eine Sommerpause wie sonst nur bei Wetten, dass bis, ich glaube, Dezember oder so. Nein, Spaß, geht schon vorher wieder weiter. Wann genau? Das sage ich euch in den kommenden Tagen. Und ein bisschen wird es auch Zeit für Sommerpause, oder? Also jetzt nicht, weil ich dringend eine Pause brauche. Ich weiß gar nicht, was ich mit so einer langen Pause machen soll. Muss ich da an mir rumspielen oder was? Keine Ahnung. Ich könnte weitermachen, aber es ist so warm, es ist so sommerlich, dass viele Leute sagen, ach komm, was soll ich da noch einen Morgen-Podcast hören? Ich wach doch sowieso morgens um 3 Uhr auf und kann nicht mehr schlafen. Weil es so heiß ist. Ja, es ist so heiß, sagen die Leute. Ich finde es auch heiß, aber ich finde es ja toll, wie ihr wisst, wenn es heiß ist. Ich würde mich nie beschweren über Hitze, aber vielen Menschen schlägt die Hitze auf den Magen, auf die Plauze und oben auf die Platte, obendrauf, auf dem Kopf. Also oft ist nichts drunter unter der Platte bei vielen Zeitgenossen, aber bei denen, wo noch was drunter ist, da schmilzt der Inhalt des Kopfes namens Gehirn auch langsam zusammen auf der Suche nach einem Schattenplätzchen irgendwo am überfüllten See, wo man dann am Ende übereinander liegt, wie sonst nur die Sardinen. Ah nee, das ist ein altes Bild, wie sonst nur die Nutzer des 9-Euro-Tickets im Regionalexpress. Und dass es so richtig Richtung Sommer geht mittlerweile und eigentlich keiner mehr so richtig Lust hat auf Arbeiten, das merkt man auch bei unseren Lieblingserzfeinden dieser Tage in der Ampel. Bei Bundesjustizminister Marco Buschmann, dem Kämpfer der Freiheit auf der einen Seite, und dem Mahner der Nation, SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach auf der anderen. Lauterbach war ja noch nicht mal richtig besorgt, als jetzt Anfang Juli die Bürgertests wieder für die meisten Menschen kostenpflichtig geworden sind. Da war ich überrascht und dachte, was ist denn mit ihm los? Hören wir mal rein.
Und wir haben wirklich die Bürgertests auf das jetzt begrenzt, wo die Kosten-Nutzen-Relation am besten ist.
Also wir sorgen also dafür, dass nur noch derjenige also einen schnell also Test bekommt, der also nicht schnell sein muss, wenn er ihn bekommt, sondern der einfach auch Geld hat, um das Geld erstmal in bar herauszusuchen, was also für die Oma, die sich also testen lassen will, für das Pflegeheim, wo sie Opa besucht, also sowieso sehr lange dauert, bis sie das Kleingeld, man kennt das von der Kasse. Und das Gleiche ist jetzt auch bei den Bürgertests der Fall, also dass also sich kaum einer testen lässt, einfach weil niemand also das Geld also in 1-Cent-Münzen zusammensuchen will, kann, muss. SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach guckt vor allem auf die Kosten-Nutzen-Relation. Erstaunlich bei ihm, oder? Kein Wunder, dass seine Twitter-Fangemeinde ihm da auch ein bisschen Kontra gibt und enttäuscht ist. Dabei hätten die beiden, also Buschmann und Lauterbach, nach gefühlt längerer Pause doch mal endlich wieder Gelegenheit gehabt, eine politische Auseinandersetzung zu starten. Denn jetzt gerade hat eine Expertenkommission erste Ergebnisse zu den bisherigen Corona-Maßnahmen vorgelegt. Wobei, das habe ich falsch betont. Ich hätte das Wort Expertenkommission so betonen müssen, damit man die Anführungsstriche vor Expertenkommission besser hören kann. Ob es wirklich Experten waren oder ob sie dem Ruf der Experten wirklich gerecht wurden, darüber sprechen wir gleich noch. Aber auf jeden Fall steckt in dieser Studie, habt ihr jetzt die Anführungszeichen vorne und hinten gehört? Sehr gut. Auf jeden Fall steckt in dieser Studie eine Menge Sprengstoff für die uneinige Regierungskoalition. Ein vernichtendes Urteil entweder für Mahner oder für Freiheitskämpfer, hätte man denken können. Aber was soll ich sagen? Der Punkt ist auch hier überschritten. Auch die Corona-Experten hatten keinen Bock mehr auf Arbeit, zu heiß das Wetter. Beziehungsweise, man muss sagen, sie konnten gar nicht richtig arbeiten, die Experten. Denn sie konnten erst viel zu spät anfangen. Sagt auch Virologin Helga Rübsamen-Schäf, eine der wenigen ihrer Gattung, die überhaupt in der Expertenkommission waren und dort aktiv mitgearbeitet hat.
Man muss sagen, dass die Erfüllung dieses Auftrags dadurch erheblich erschwert wurde, dass wir eben zur Bewertung erst 2 Jahre nach Beginn der Maßnahmen aufgefordert worden sind und dass es ferner auch nicht gelang, seit dem Beginn der Pandemie eine ausreichende, stringente und begleitende Datenerhebung zu etablieren.
Gut, 2 Jahre nach Beginn einer Pandemie mit einer Expertenkommission zu beginnen und eine Studie machen zu wollen, schon ein bisschen lustig, ne? Also, ich fasse mal kurz die Ergebnisse der Studie zusammen. Wobei, der Satz muss auch anders heißen. Ich fasse mal kurz die Ergebnisse der Studie zusammen. Achtung, die Wirkung von Schulschließungen kennt keiner. Der Lockdown war am Anfang ein bisschen sinnvoll, aber nicht so richtig, mindestens später nicht. Kontaktnachverfolgung wäre schön gewesen, wenn die Digitalisierung schon in den Gesundheitsämtern angekommen wäre. Das vermutet man jedenfalls. An der Stelle war das Fax aus dem Ausschuss aber nicht mehr so ganz lesbar. Aber das machen wir dann alles bei der übernächsten Pandemie besser, also vielleicht ein bisschen. Oder anders gesagt, die Frage an die Expertenkommission war, was genau haben die Corona-Maßnahmen gebracht? Und die Antwort lautete, ja, viele Ergebnisse lesen sich so, dass man sich fragt, musste man dafür wirklich Experten befragen oder waren diese Experten vielleicht gar keine? Oder hätte man auch einfach einen intelligenten Hauptschüler fragen können? Der hätte auf jeden Fall eine etwas informiertere Antwort geben können auf die Frage nach Schulschließungen. Ein Sachverständigenrat, ich meine, ganz ehrlich, da steckt doch das Wort Sachverstand drin, dachte ich, oder? Aber wenn weder die Sache klar ist, weil man keine Daten hat und viel zu spät angefangen hat, noch der Verstand, dann wird's halt schwierig mit einer Studie dieser Experten. Leider lieferte das Robert-Koch-Institut auch keine wirklichen Daten. Ja, ausgerechnet das RKI hat die Pandemie miserabel gemanagt. Es hat so viele Daten geliefert, wie sonst Maskenverweigerer Masken im Gesicht haben. Und Christian Drosten, muss man sagen, war mal wieder Visionär. Der hat den Sachverständigenrat schon im April verlassen. Also im Grunde, bevor er sich überhaupt zusammengesetzt hatte. Und zwar, weil er wusste, dass dieser Rat am Ende ratlos bleiben musste. Lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass unter den Experten, Anführungsstrichen oben zweimal, weder Epidemiologen noch Statistiker waren. Darauf musste auch mal erst kommen. Dafür etliche Juristen. Ja, so kennt man das auch aus dem Bundestag und dem Bundesrat. Da sitzen ja auch nur Juristen drin, ob sie Ahnung haben oder nicht. Und statt mal einen kompetenten Virologen hat man Hendrik Streeck genommen. Der Rest hat wahrscheinlich abgesagt. Jetzt diskutiert man Ausgeh- und Alkoholverbote. Und zwar für die, die den Ausschuss zusammengesetzt haben. Zu Recht. Aber zum Glück haben wir ja Karl Lauterbach und der macht sich für den kommenden Herbst schon mal keine Sorgen.
Also wo werden Masken zu tragen sein, ab welchen Kriterien wird das der Fall sein, wo werden Zugangsbegrenzungen notwendig sein. Der Bürger kann von uns erwarten, dass wir im Herbst gut vorbereitet sind.
Gut, der Bürger kann etwas erwarten. Er muss es aber nicht. Vielleicht sollte er es auch lieber einfach bleiben lassen. Denn ob das dann auch kommt, was er erwartet, das bleibt in Deutschland bekanntlich dem Zufall überlassen. Das ist so wie in den Urlaub fliegen im Moment. Man erwartet viel, aber ob es dazu kommt, nobody knows. Einer, der im Gegensatz zu Lauterbach schon optimal vorbereitet zu sein scheint, ist Justizminister Buschmann von der FDP. Mr. Freedom. Der weiß auf jeden Fall schon jetzt, was ganz sicher nicht passieren wird.
Wir können nach dem, was wir heute wissen, sicher sagen, dass Eingriffe wie Lockdowns, wie Schulschließungen und Ausgangssperren nicht mehr verhältnismäßig sind. Mit diesen Instrumenten wollen wir nicht mehr arbeiten.
Schön, diese Sicherheit, oder? Diese Selbstsicherheit, mit der er das sagen kann, die hätte ich auch gern. Die hätte ich auch gern, aber ich habe sie nicht. Gut, ich bin ja auch nur ein kleiner, mieser Podcaster und kein wichtiger Justizminister von der FDP. Keine Schulschließungen, keine Lockdowns. Mann, 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 toll, das wird irgendwie ein guter Winter, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, da passiert gar nicht so viel. Am dringlichsten gewartet hat übrigens die FDP auf das Papier der Expertenkommission. Sie machte dieses Gutachten, in dem nichts steht, zu dem entscheidenden Papier für die Gestaltung des Corona-Herbsts. Das passt zur FDP. Die trifft ja gerne die weitreichendsten Entscheidungen dort, wo es keine wissenschaftlichen Grundlagen gibt. Hashtag Tankrabatt, liebe Freidemokraten. Zumindest hält der Justizminister eine Maskenpflicht im Herbst nicht für ganz unmöglich. Immerhin, vielleicht wissen die Menschen ja auch bis dahin, wie sie richtig aufsetzen sollen, die Masken. Ja, denn das stand auch im Gutachten. Und da muss ich sagen, da möchte ich die Expertenkommission auch einmal loben. Sie haben geschrieben, Masken sind nur dann sinnvoll, wenn sie richtig aufgesetzt werden. Da habe ich sehr viel gelernt. Ich dachte immer, es reicht, sie unterm Kinn zu tragen. Aber gut, was weiß ich schon. Passend zum heißen Sommerwetter ist in München ein Gerichtsprozess gestartet, der ein bisschen nach süßlich zischender Erfrischung klingt. Es geht um die Frage, wer den Markennamen Spezi eigentlich benutzen darf.
Jahrelang haben sie friedlich nebeneinander existiert. Paulaner Spezi und der Original Spezi der Brauerei Riegele. Jetzt aber kracht es zwischen den beiden Bayernbrausen. Mit der Paulaner Brauerei hat Riegele aber 1974 vereinbart, dass diese den Markennamen nutzen darf. Heute ist der viel Geld wert und nicht nur darum wird jetzt gestritten.
Kurzer Nachhilfeunterricht für alle, die nicht so ganz im Sujet sind, wie wir Lateiner sagen. Spezi, das ist dieses widerliche Cola-Orangen-Limo-Mixgetränk, das vor allem Bekanntheit in der Version von Paulana erlangen konnte. Aber das Original stammt eben nicht von der Münchner Brauerei Paulana, sondern von einem viel kleineren Konkurrenten, nämlich Riegele aus Augsburg. Ja, aus der schwäbischen Provinz, also aus der bayerisch-schwäbischen Provinz, muss man sagen. Ne? Denn Augsburg, das ist zwar Schwaben, aber Bayerisch-Schwaben. Es gibt Schwaben-Schwaben, also Baden-Württemberg-Schwaben, und es gibt auch Bayerisch-Schwaben. Ja, wirklich wahr, ja. Und wisst ihr was? Die bayerischen Schwaben sind genauso mies drauf wie die echten Schwaben, ja. Und entsprechend ist ihnen auch zuzutrauen, dass sie so eine widerliche Plörre wie Spezi erfunden haben. Das passt zu ihnen. Cola und Orangensaft getrennt voneinander, das ist uns zu teuer. Wir schmeißen beides zusammen, der ist nur halb so teuer und du hast beides, kannst du in einem trinken, aber ich. Ne? So sagen es die Baden-Württemberger Schwaben. Aber wisst ihr was? Die Bayerischen denken es genauso. Deswegen haben sie diesen Drink da erfunden, diese Plörre. Und jetzt pass auf, jetzt geht's also um einen Streitwert von mehreren Millionen Euro für die Verwendung des Markennamens Spezi. Mir kann es wurscht sein, ich als Podcast-Host trinke sowieso nur Champagner, wie ihr daraus hört. Ja, und Spezi-Werbung werde ich in diesem Leben nicht mehr machen. Aber falls es eine Champagner-Marke gibt, die mich als Testimonial gerne hätte, bitte schreibt mir gerne, schreibt mir eine Mail. Ich würde gerne auch mal ein bisschen Werbung machen, um richtig Geld zu verdienen. Aber dann nur für richtig geile Sachen. Champagner oder, keine Ahnung, eine Mercedes A-Klasse, schönen Verbrenner, weil dann kann ich auch bald in die FDP eintreten. Ne? Und um in die einzutreten können, muss ich aber noch ein bisschen Geld verdienen. Deswegen bitte gerne Werbegesuche jederzeit an mich. Ich bin eine kleine Podcast-Nutte und mache für Geld alles. Eines ist trotzdem offensichtlich beim Spezi-Streit, da treffen unterschiedliche Geschmäcker und Mentalitäten aufeinander. Wenn es um die sogenannte Bayern-Brause geht, ein Urteil wird übrigens erst im Spätsommer erwartet, sofern die beiden Unternehmen sich bis dahin nicht einigen konnten. Wahrscheinlich haben sich die Richter zur Geschmacksprobe noch auf ein Spezi in den Biergarten zurückgezogen. Oder einfach gleich in die Wilhelma in Stuttgart, um gleich noch ein paar Tierle anzugucken, gell?
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Heute startet die konzertierte Aktion und das ist jetzt kein neuer Actionfilm mit Tom Cruise, der gerade 60 Jahre alt geworden ist, also fast so alt wie die Freikirche, Scientology, die Sekte, der angehört. Nein, die konzertierte Aktion ist auch die Neuauflage eines ganz großen Blockbusters, zumindest aus der Sicht von betagten Vertretern der deutschen Sozialdemokratie. Ab heute treffen sich auf Ersuchen von Olaf Scholz im Bundeskanzleramt Gewerkschaften, Arbeitgeber und Experten, um über Auswege aus der immer wieder eskalierenden Inflation zu beraten. Das ist auch dringend notwendig, so zumindest die Sicht der DGB-Vorsitzenden Jasmin Fahimi.
Der Bild am Sonntag sagte die SPD-Politikerin, für jedes Kind und jeden Erwachsenen könnte ein Grundbedarf für Strom und Gas festgelegt werden. Für diese Menge an Kilowattstunden gäbe es eine Preisgarantie. Mehr verbrauchte Energie müsse gezahlt werden. Das, meint Fahimi, wäre nicht nur ein Anreiz zum Energiesparen, sondern auch eine deutliche Entlastung, vor allem für Haushalte mit kleinem Einkommen.
Ob aber alle geladenen Gäste die Situation genauso dramatisch sehen, das muss heute erstmal abgestimmt werden. Konzertiert sollen sich dann Arbeitgeber und Arbeitnehmer gegenseitig unter die Arme greifen, wie es heißt. Welch noble Idee! In dieser Zusammenstellung hatte man sich auch schon zu sozialliberalen Zeiten in den 70er Jahren getroffen. Bonn lässt grüßen, ob das heute nochmal so funktionieren kann. Olaf Scholz zumindest findet, alle müssten jetzt zusammenhalten. Das hat er gerade in seinem Videopodcast verkündet. Und das ist eine der schönsten Floskeln, die an Bedeutungs- und Sinnlosigkeit kaum zu übertreffen sind. Wir müssen jetzt alle zusammenhalten, ja, uns unter die Arme greifen. Nee, da ist so viel Achselschweiß drunter in diesen Tagen, das lassen wir bleiben. Der Terminkalender von Olaf Scholz war aber trotz zahlreicher konzertierter Aktionen noch nicht voll genug und deshalb reist unser Lieblingskanzler nach diesem Treffen in Berlin heute gegen Abend noch nach Paris, um mit seinem Buddy Emmanuel Macron gegen Abend zu dinieren. Ulala. International, bilateral, europäisch, so sind die Themen für dieses Working Dinner angesetzt. Was kulinarisch serviert wird, ist bisher aber noch nicht verkündet worden. Wahrscheinlich die Nieren. Dieses Wortspiel musste sein. Ein Wortspiel, das auch bei 104.6 RTL hätte laufen können pro Morgen, muss sein. Das nehme ich mir. Diese Freiheit nehme ich mir. Auch eine Vorbereitung, um bald persönlich von Marco Buschmann in die FDP aufgenommen zu werden.
Die Zahl des Morgens.
Das ist heute Morgen die 500.000. So viel Geld in Euro bekommt nämlich die Universität Maastricht in den Niederlanden zurück. Die Uni war vor 3 Jahren Ziel einer Cyberattacke geworden und hatte den Erpressern Bitcoins in eine digitale Geldbörse überwiesen. Diese Bitcoins wurden von der Polizei zum Teil sichergestellt. Der Gerichtsprozess hat sich bis jetzt hingezogen und jetzt bekommt die Universität viel mehr Geld zurück, als sie damals eingezahlt hatte. Guck an. Bei den meisten Bitcoin-Investoren ist es umgekehrt. Dem gestiegenen Bitcoin-Kurs sei Dank bekommt sie nun mehr als das Doppelte des gezahlten Preises zurück, nämlich die eingangs erwähnten 500.000 Euro. Und da möge noch mal jemand sagen, Erpressung würde sich nicht lohnen. Auch ein Geschäft für mich, sollte ich nicht bald zu einem Champagner-Werbedeal kommen.
Wach und wichtig. Das Interview.
Die Ampelregierung stellt sich außenpolitisch in vielen Bereichen neu auf. Dazu gehört explizit auch die Afrikapolitik, die man in Zukunft gemeinsam mit Partnerländern auf dem Kontinent verfolgen möchte. Das Verhältnis zwischen den beiden Seiten ist aber sicherlich nicht nur locker und entspannt. Deshalb soll der heutige Tag der Zivilgesellschaft des Bundesministeriums für Zusammenarbeit und Entwicklung Abhilfe schaffen. Dazu lädt die Bundesregierung eine Reihe von Nichtregierungsorganisationen und anderen Vertretern der Zivilgesellschaft ein, um über die neuen deutschen Afrika-Leitlinien zu diskutieren und vielleicht auch Verbesserungsvorschläge einzuholen. Joachim Fünfgeld ist Leiter im Referat Wirtschaft und Nachhaltigkeit bei Brot für die Welt und beschäftigt sich intensiv mit nachhaltiger Entwicklungs- und Energiepolitik. Über den Tag der Zivilgesellschaft und die Herausforderungen der zukünftigen deutschen Afrikapolitik kann ich heute Morgen mit ihm persönlich sprechen. Guten Morgen, Herr Fünfgeld.
Guten Morgen, Herr Schröder. Ich grüße Sie.
Bevor wir auf die eigentlichen Themen zu sprechen kommen, natürlich steht auch so ein Afrika-Gipfel des Entwicklungsministeriums derzeit irgendwie unter den Vorzeichen des Krieges in der Ukraine. Schließlich treffen die ausbleibenden Weizenlieferungen aus dem Land viele Nationen im Mittleren Osten, aber auch Afrika hart. Laut der Nachrichtenagentur Reuters ist der Preis von Weizen weltweit um knapp 70% seit Anfang März gestiegen. Was bedeutet der Krieg denn für die Menschen in afrikanischen Ländern und welche Rolle könnte Deutschland bei einer Verbesserung der Lage spielen?
Ja, der russische Angriff auf die Ukraine und seine Folgen treffen afrikanische Staaten sehr hart. Sie haben angesprochen, die gestiegenen Nahrungsmittel- und Energiepreise. Das hängt auch sehr eng miteinander zusammen. Die hohen Energiepreise führen eben auch dazu, dass Verarbeitung, Transport, Lagerung und so weiter gerade von Nahrungsmitteln extrem teuer geworden sind. Und das trifft afrikanische Staaten aktuell doppelt und dreifach hart, weil sie eben auch noch von weiteren Krisen sehr stark betroffen sind. Afrikanische Staaten erleben gerade sehr stark die Folgen der Klimakrise. Am Horn von Afrika ist gerade die 4. Regenzeit in Folge ausgeblieben, wodurch Ernten ausfallen, Menschen zur Migration gezwungen werden und so weiter. Gleichzeitig sind die fragilen Sicherungssysteme sehr hart. Die Folgen der Pandemie treffen afrikanische Staaten sehr hart. Verschuldung ist dabei ein Thema. Insofern kommen diese ganzen Folgen jetzt noch obendrauf und verstärken die bestehenden Krisen nochmal zusätzlich. Und die Rolle Deutschlands dabei muss jetzt kurzfristig erstmal sein, tatsächlich die ganz akuten Folgen wie Hunger stärker zu bekämpfen und mittelfristig eben eine resilientere Entwicklung in Afrika anzustoßen, sei es durch eine Stärkung erneuerbarer Energien auf dem Kontinent, eine Stärkung lokaler Nahrungsmittelproduktion und so weiter. Und in diesem Kontext ist es erstmal für uns beunruhigend zu sehen, dass der Entwicklungsetat jetzt um 10% gekürzt werden soll und die deutschen Prioritäten doch eher auf so etwas wie einem Tankrabatt liegen und nicht auf der Förderung der Entwicklungszusammenarbeit mit dem afrikanischen Kontinent.
Wahrscheinlich hat gerade Christa Lindner angerufen, um sich zu beschweren, dass sie seinen Tankrabatt nicht so gut finden. Ne? Deswegen hat das Telefon geklingelt.
Ja, genau. Ich habe ihn weggedrückt.
Richtig so. Hat er auch nicht anders verdient. Wie der Name Tag der Zivilgesellschaft schon andeutet, soll vor allem ein Dialog nicht zwischen Regierungen, sondern mit der Bevölkerung und Nichtregierungsorganisationen ermöglicht werden. Welche Organisationen sind bei dem Tag der Zivilgesellschaft denn dabei und welche Erwartungen bringen die mit?
Grundsätzlich muss ich erstmal sagen, ist es toll, dass Zivilgesellschaft hier einbezogen wird und auch konsultiert wird. Auch gerade afrikanische Zivilgesellschaft. Das ist weltweit, wenn man sich die Handlungsräume von zivilgesellschaftlichen Organisationen anschaut, nicht selbstverständlich. Die gehen eher zurück. Viele Partner in vielen Ländern sehen sich immer mehr Repressionen ausgesetzt. Wir erleben es immer wieder, dass auch Partner von uns im Gefängnis landen. Das ist zunehmend ein Problem und vor diesem Hintergrund ist es sehr wichtig, dass das hier jetzt in Deutschland anders läuft und auch gerade afrikanische Organisationen einbezogen werden. Es werden morgen einige deutsche zivilgesellschaftliche Organisationen wie Brot für die Welt, Oxfam, Miserior, CARE sprechen, aber es werden auch einige Partner vom afrikanischen Kontinent, mit denen wir eng zusammenarbeiten, sprechen. Und das ist natürlich sehr wichtig, weil wir deren Stimmen auch brauchen, deren Wissen, deren Expertise, deren Ideen brauchen, um eben auch festlegen zu können, was Leitlinien, was gewisse Herangehensweisen einer solchen Afrika-Strategie sein können.
Wie lief das denn bisher ab, wenn die Bundesregierung über Afrika nachgedacht hat und neue außenpolitische Leitlinien entworfen hat? Gab es da auch zivilgesellschaftlichen Input?
Ja, zivilgesellschaftlichen Input gibt es meistens schon. Die Frage ist natürlich immer, was wird dann daraus gemacht? Also denn mit uns zu sprechen ist ja eine Sache, dann Punkte, die wir vorschlagen, umzusetzen, ist eine andere. Und das hat natürlich mal aus unserer Sicht mal besser und mal schlechter geklappt. Aber generell kann man schon sagen, gerade mit dem Entwicklungsministerium sind wir schon in einem recht engen Austausch. Gleichzeitig soll jetzt eben auch eine wirkliche Afrika-Strategie des Entwicklungsministeriums entwickelt werden, was neu ist und auch tatsächlich auf die Herausforderungen, die wir angesprochen haben, jetzt direkt reagieren soll und eben auch angemessene, verantwortliche Antworten, die Deutschland bringen kann, formulieren. Das ist neu und hier jetzt Zivilgesellschaft intensiv hereinzubringen, auch vor allem afrikanische Zivilgesellschaft reinzubringen, ist jetzt sehr wichtig.
Jetzt scheint ein Dialog auf Augenhöhe für die neue Regierung wichtig zu sein. Zum Beispiel wurde gerade eine Rückgabe der sogenannten Benin-Bronzen an Nigeria in die Wege geleitet. Wie hat sich die Afrikapolitik der Bundesregierung denn seit dem Amtsantritt der Ampelregierung insgesamt geändert?
Das ist jetzt noch schwer zu beurteilen, dadurch, dass die Regierung einfach wirklich von einer externen Krise in die nächste gerutscht ist. Es war ja zunächst Corona ein sehr intensives Problem jetzt oder ein Thema und jetzt überlagert natürlich der russische Angriff auf die Ukraine alles und diese Folgen. Insofern ist das zu beurteilen noch etwas früh. Was man aber merkt, ist, dass die Ampelregierung bisher noch Probleme damit hat, wirklich kohärente Antworten zu finden. Ich bin mir recht sicher, dass das Entwicklungsministerium morgen beispielsweise sehr stark, was Energie angeht, auf die Förderung erneuerbarer Energien auf dem Kontinent setzt, auch um die sich verschärfende Energiearmut auf dem Kontinent zu bekämpfen. Und gleichzeitig erleben wir aber auch, wie Kanzler Scholz auf seiner Senegal-Reise vor Ort neue Gasquellen erschließen lassen möchte, beziehungsweise fossiles Gas unterstützen möchte. Und da Kohärenz reinzubringen, wird, glaube ich, so eine der großen Herausforderungen, die Bundesregierung da noch hat.
Wenn wir jetzt mal auf die Welt insgesamt schauen, dann erkennen wir, dass immer mehr Länder die Arbeitsbedingungen für Nichtregierungsorganisationen erschweren. Ich denke dabei natürlich an Russland oder auch an die Türkei. Wie sehen denn die Bedingungen für NGOs in afrikanischen Ländern aus? Kann man das allgemein sagen?
Allgemein kann man das nicht sagen. Das ist von Land zu Land unterschiedlich. Der Trend ist allerdings, wie Sie beschreiben, eher der, dass die Handlungsräume für zivilgesellschaftliche Organisationen sich verschlechtern. Partner von uns sind auch immer mehr mit Überwachung konfrontiert, öffentlicher Diffamierung, eingeschränkten Finanzierungsmöglichkeiten und so weiter. Ich arbeite eng beispielsweise mit einer Organisation in Uganda zur Energiepolitik in Uganda zusammen. Und die Organisation sieht sich regelmäßig damit konfrontiert, dass bei ihr eingebrochen wird, Laptops gestohlen werden und sie da von Regierungsseite recht wenig Schutz bekommen. Man ja eher sogar damit eher befürchten muss, dass das regierungsseitig geduldet wird. Also solchen Angriffen sehen sich Partner von uns immer mehr ausgesetzt. Und auch hier ist es eben wichtig, dass Deutschland versucht, auch Menschenrechtsorganisationen und auch zivilgesellschaftlichen Organisationen Freiräume zu stärken und damit Regierungen auf dem afrikanischen Kontinent entsprechende Programme auszuhandeln.
Jetzt kommen wir nochmal zu Ihrem Fachgebiet, der Klima- und Energiepolitik. Afrikanische Länder, auch gerade im Norden des Kontinents, werden ja auch immer wichtigere Partner, wenn es um die Energieversorgung hier in Mitteleuropa geht. Stichwort grüner Wasserstoff oder auch Solarenergie. Welche Möglichkeiten bestehen denn da für die Kooperation in Sachen Energie?
Ich glaube, als Hintergrund ist erstmal immer wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass auf dem afrikanischen Kontinent noch eine enorme Energiearmut herrscht. Es sind noch rund 600 Millionen Menschen auf dem Kontinent, die keinen Zugang zu Strom haben. Und dazu kommt, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung noch mit offenem Feuer kocht, sprich mit Holz, mit Holzkohle oder Kudung, was zu enormen Gesundheitsproblemen führt, weil man einfach in den Häusern enorme Rauchentwicklung hat. Sprich, Energiearmut ist ein riesengroßes Thema. Das muss man immer im Hinterkopf behalten, wenn man überlegt, Energie von Afrika zu importieren. Sprich, es sollte an sich darum gehen, erstmal vor Ort eine Energieversorgung aufzubauen, die auch für alle Menschen zugänglich ist. aus unserer Sicht und dann erst überlegen, wie auch von dort Energie exportiert werden kann. Was natürlich stimmt, ist, dass die Potenziale, gerade was Solarenergie, aber auch Windenergie angeht, auf dem Kontinent hervorragend sind und natürlich es sich dadurch langfristig anbietet, auch den afrikanischen Kontinent zu einem energieexportierenden Kontinent zu machen. Wie gesagt, es muss aber erstmal die Energieversorgung für die Bevölkerung sichergestellt werden. Und dann sollte man zusätzlich auch schauen, dass es nicht nur darum geht, dann den grünen Wasserstoff oder Strom zu exportieren über Leitungen, sondern im Zweifel auch mehr Wertschöpfung auf den afrikanischen Kontinent zu verlagern. Beispielsweise, indem man Vorprodukte von Stahl, die besonders energieeffizient sind, vor Ort produziert und dann diese Vorprodukte nach Europa exportiert, die dann hier noch veredelt werden. Also Teile der Wertschöpfung sollten eben zusätzlich auch noch nach Afrika verschoben werden. Das würde das Ganze günstiger machen, gerade energieintensive Produktion dann dorthin zu verlagern, wo erneuerbare Energie günstig ist und reichlich vorhanden ist. Und auf die Art auch den internationalen Handel entsprechend so zu verändern, dass der afrikanische Kontinent mehr Wertschöpfung, mehr Wohlstand daraus generieren kann.
Jetzt geht es ja nicht nur um die Energieversorgung in Europa, auch in Afrika wird der Bedarf an klimafreundlicher Energie ebenfalls steigen in den kommenden Jahren. Kann Deutschland wiederum dafür sorgen, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien in den Partnerländern voranschreitet und wird das schon umgesetzt?
Das wird zum Teil umgesetzt, ja, und Deutschland kann auch wirklich etwas dazu beitragen. Es bräuchte nur eben nochmal deutlich kohärentere Ansätze. Es macht nicht viel Sinn, dass das Entwicklungsministerium in diesem Fall hier deutlich vorangeht und etwas pusht und machen will und gleichzeitig einen schrumpfenden Etat dabei hat und dann aber aus dem Kanzleramt wiederum Initiativen gestartet werden, doch wieder im Senegal beispielsweise nach Gas zu bohren. Da bräuchte man eine klare Positionierung der Bundesregierung, noch ein klares Vorgehen aller Ressorts und dann eben auch ein klareres Eintreten der Bundesregierung auf europäischer Ebene, dass auch die EU entsprechend sich gegenüber Afrika sich positioniert. Denn man muss sehen, auch China, auch Indien, auch Russland haben natürlich Interessen und wollen natürlich auch mit dem afrikanischen Kontinent im Energiebereich zusammenarbeiten. Und gerade jetzt bei den hohen fossilen Preisen entstehen einige Richtungsentscheidungen. Es ist jetzt wirklich die Frage, bohrt man weiter nach fossilen Energieträgern oder geht man jetzt wirklich all in Richtung Erneuerbare? Wie gesagt, Länder wie China, Russland, Indien investieren gerade wirklich auch in die Erschließung neuer fossiler Quellen auf dem afrikanischen Kontinent und da kann Deutschland schon eine Rolle spielen, um ein Gegengewicht zu bringen und auch gerade Staaten zu zeigen, hey, wir unterstützen euch bei der Erschließung Erneuerbarer, das ist für euch günstiger, das ist für euch wirtschaftlich besser, wir unterstützen hier dabei und unterstützen vor allem auch dabei, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, um Investitionen in Erneuerbare möglich zu machen. Also da kann Deutschland schon gewisse Hebel in Bewegung setzen.
Über die deutsche Afrikapolitik und den heute stattfindenden Tag der Zivilgesellschaft des Bundesentwicklungsministeriums habe ich mit Joachim Fünfgeld von Brot für die Welt gesprochen. Vielen Dank fürs Gespräch und einen schönen Tag.
Ich danke Ihnen. Wiederhören.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Gina Lollobrigida, Schauspielerin. Frauen geben Fehler leichter zu als Männer. Deswegen sieht es so aus, als machten sie mehr.
Ende der Denkpause.
So Leute, das war schon wieder viel zu viel Inhalt für den frühen Morgen, oder? Mann, ich bin völlig fertig. Die Sonne geht auf, es wird warm. Ich lege die Plauze genau da rein, wünsche euch einen schönen Tag und sage bis morgen.
Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.